Dies ist der neue Normalreport, der Podcast, der versucht zu definieren, wie wir als Gemeinschaft nach der Krise zusammenleben wollen. Von und mit Alexander Göbel. Der neue Normalreport gedenkt des 8. Mai 1945, als das Deutsche Reich endgültig zusammenbrach und kapitulierte. Jetzt, 75 Jahre später, stellen wir fest, dass wir immer noch nicht ganz begriffen haben, was damals eigentlich passiert war und was da und wer da kapitulierte. Und wir sind nach wie vor mit dem Phänomen Krieg beschäftigt, belästigt, muss ich fast sagen, alle Orten, überall. Es ist natürlich auch ein Geschäft geworden, das darf man nicht vergessen. Beispiele aus jüngster Vergangenheit zeigen, dass Dick Cheney, ehemaliger Vizepräsident der USA, war vorher CEO einer Company, ich glaube, sie hieß Blackstone, so ähnlich, die nichts anderes machte als Länder, Staaten, die aus einem Krieg kommen und einen Krieg möglicherweise verloren haben, zu unterstützen und dort den infrastrukturellen Wiederaufbau zu forcieren, zu leiten und dort natürlich auch sehr, sehr viel rein investieren, um später von diesem neu aufgebauten Land dann über Zölle und Steuern und Schuldenrückzahlungen etc. Gelder zu lukrieren. Also diese Company, dieses Unternehmen des Herrn Dick Cheney hatte ein vitales Interesse daran, dass es solche Länder gab und somit, dass es Krieg gab. Und da war er ja an der richtigen Stelle, muss man so sagen. Das heißt also, Krieg ist, und das ist nachweisbar immer schon gewesen und mehr denn je, ein gar profitables Geschäft. Der Mensch braucht offenbar Krieg, ist es ein Zeichen dessen, dass wir alle das Gute und das Böse in uns tragen? Wiewohl ich glaube, selbst wenn es so sei, und das ist diskutabel, weil man könnte ja auch sagen, der Mensch ist grundsätzlich gut und dann gibt es ein paar metastierende Nebenerscheinungen. Aber sei es drum, sagen wir, es ist gleichermaßen gut und böse, dann haben wir doch, nehme ich mal an, als Menschen, die wir zusammenleben und angeblich gern, die hochheilige Pflicht, dieses Böse in uns zu kontrollieren. Und das Gegenteil davon ist Krieg. Also was kann dieses Gefühl so beeinflussen? Was ist größer als dieses Gefühl? Wahrscheinlich Gier. Gier und Machtgeilheit und die Geilheit darauf, wichtig zu sein, möglicherweise auch in die Geschichte einzugehen. Fuck it. Aber das ist Krieg für uns. Und der besteht nach wie vor. Im Moment befinden wir uns alle in einem Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, nämlich das Covid-19-Virus. Und es wird auch nicht das letzte sein, das ist nicht die letzte Auseinandersetzung, die wir mit viralen Überfällen haben. Nichtsdestotrotz, es fühlt sich an wie ein Krieg, wenngleich niemand in den Bunker muss und keine Städte brennen Nacht für Nacht, Hungersnöte und Kälte und Männer und Söhne und Brüder weg irgendwo in Stalingrad am Verrecken. Das ist ja übrigens das, was ich meinem Land Deutschland so übel nehme, nach wie vor, da komme ich nicht drüber hinweg, diese 2 Jahre nach Stalingrad, dieses, da haben es doch alle schon gewusst, das wird nichts mehr, das war auch nie was und jetzt müssen wir dem Wahnsinn ein Ende bereiten. Aber nein, dann kam dieser Endsiegscheiß und so weiter. Das heißt, wir sind offenbar auch für den Krieg im Inneren gebaut. Das haben wir ja in Deutschland gesehen mit der Judenverfolgung, die ja viel, viel früher begonnen hatte und nicht nur in Deutschland stattfand. Wir brauchen also unsere Sündenböcke, unsere Projektionsanlagen für das Böse in uns. Wir müssen ganz offenbar bestimmen, welche Menschen böse sind und deshalb bekämpft werden müssen. Der Krieg im Inneren. Dazu noch der Krieg im Inneren eines jeden und einer jeden von uns. Dieser Krieg mit sich selbst und die enttäuschten Träume und die Enttäuschung von sich selbst und seiner Schwachheit und die hohen Erwartungen derer, die uns geboren, erzogen, sozialisiert und in sehr, sehr vielen Fällen traumatisch unterdrückt haben, die haben wir halt nicht erreicht und deshalb sind wir jetzt so sauer auf uns und führen einen Krieg gegen uns mit perfiden Mitteln wie Ernährung, fressen in uns rein, dass wir möglichst hässlich sind und niemand uns mag, weil wir sind es ja nicht wert, weil wir haben ja versagt. Und das sind alles Auswüchse dessen. Also, wo fangen wir an? Fangen wir an bei den großen Kriegen, die so unglaublich viele Menschenleben kostet und Schicksale erzeugt von so Arschlöchern wie Assad, der wirklich nach wie vor Chemie einsetzt und Senfsäure und dieser ganze unglaubliche Wahnsinn. Genfer Konvention, etwas eigentlich sehr Skurriles, fast schon Obszönes, in dem festgestellt wird, ja, Krieg darf man wohl führen, aber folgende Sachen sind im Krieg verboten. Das ist doch eigentlich naiv zu glauben, dass dem irgendjemand folgt. Krieg setzt jegliche Ethik außer Kraft. Das ist ja die Grundvoraussetzung, warum wir dann alle so hurra-mäßig bereit sind, mitzumachen bei jeglichem Wahnsinn. Ich weiß, Joachim Welzer hat, ein Soziologe, Sozialpsychologe, super Typ, hat ein Buch geschrieben, in dem er darauf eingegangen ist, wie es denn sein konnte, dass zum Beispiel Adelige im Zweiten Weltkrieg aus exzellenten Häusern und altem Blute pro humanitas und von jeher seit Jahrhunderten auf der Seite des Humanismus zu solchen Bestien werden konnten. Am Russland-Feldzug oder wo auch immer. Und soweit ich mich erinnere, ist die Conclusio wohl jene, dass wir uns in diesen Situationen eine Parallelwelt aufbauen, in der es auch eine andere Konstruktion von Verantwortung persönlicher, aber auch professioneller Art gibt und eine Art Ehrenkodex. Den halte ich ja für besonders gefährlich, dass man eben sich nicht widersetzt seinem Vorgesetzten. Das waren also noch diese restlichen Ausläufer des Preußentums und des preußischen Gehorsams im finalen Aufbäumen nochmal richtig zur vollen Perversion gelangt. Und die fühlten sich in der Tat nicht verantwortlich für ihre grausamen Taten, sondern schoben das auf ihre Vorgesetzten, auf die Befehlshoheit, auf den Schwur, den sie dem Führer geleistet haben und empfanden sich somit außer jeglicher Schuld, also von jeglicher Schuld befreit, außerhalb jeglicher Verantwortung. Sie haben ja nur Befehle befolgt. Das war auch so der Konsens dann ab 1945, als es darum ging, die Sachen aufzuklären, so gut es ging. Und man hatte es natürlich auf der einen Seite zu tun mit vier Besatzungsmächten, die schon allein aus PR-Gründen höchstes Interesse daran hatten, die NS-Zeit samt ihrer Schuldigen aufzuarbeiten und symbolisch auch Rache zu nehmen, unter anderem im Zuge der Nürnberger Prozesse und den darauf folgenden Hinrichtungen. Aber das war natürlich nicht genug, denn es war ja nun mal ein ganzes Volk voller Nazis. Und selbstverständlich sind viele durch die Maschen geschlupft. Einerseits auch über eine österreichische Route via Rom, wo der Klerus eine zweifelhafte Rolle gespielt hat, als er diesen Vollnazis, die damals Hals über Kopf geflüchtet sind, eben über die Alpen hin nach Italien und von dort ausgeschifft wurden nach Südamerika, allen voran Argentinien, wo sie dann regelrechte neue Kolonien aufgebaut haben und friedlich und glücklich lebten. Nicht alle Eichmann haben sie dort entführt, nämlich der Mossad, der israelische Geheimdienst, und haben ihn geheim nach Israel gebracht, wo er vor Gericht gestellt wurde. Und diese Filme, diese Schwarz-Weiß-Dokus über diesen Prozess sind ungeheuer aufschlussreich, wenn man sich die emotionale Frage stellt in diesem Komplex, wie konnte das eigentlich geschehen? Das sind also die wahrhaftigen Täter, aber wir sind uns doch wohl alle im Klaren darüber, dass alle insofern Täter waren und jetzt noch sind, die zuschauen und die nicht proaktiv dagegen angehen. Und wenn wir uns jetzt sagen, ja, meine Güte, das sind große Worte, wer macht das schon? Wer setzt schon sein Leben aufs Spiel, um eine Ungerechtigkeit aufzuzeigen? Das sollen andere machen. Ja, wer denn? Die Geschwister Scholl, junge Menschen, die wirklich daran geglaubt haben und mit dieser Überzeugung, mit diesem Weltbild, mit diesem wahrhaftig gelebten Humanismus auch in den Tod gegangen sind. Schande über uns. Ja. Und dieser Krieg, damals, 1945, war dann zu Ende offiziell mit der Erklärung, die da unterschrieben wurde. Aber in uns drin, in unseren Herzen, in unseren Seelen war er doch noch voll im Gange, weil da war jeder zunächst einmal und jede mit sich konfrontiert. In immer wiederkehrenden, stillen, einsamen Momenten, wo jeder sich einfach die Frage stellen musste, was habe ich gewusst, was habe ich dagegen getan, wie sehr bin ich mitschuldig? Und wenn wir heute in einer globalisierten Welt leben, dann sind wir genauso schuldig an allen Kriegen, die im Moment stattfinden, weil wir eben vernetzt sind, alle auch die Power und die Gelegenheit, gegen diese Kriege anzugehen. Weil wir natürlich auch qua unserer Menge und doch der demokratischen Grundrechte das Recht, ja sogar die Pflicht haben, uns dagegen auszusprechen und eine Chance haben, hier auch etwas zu bewirken. Ob das jetzt ist militärische Auseinandersetzungen oder der Krieg gegen unseren Planeten, der Krieg gegen unsere Ozeane, gegen unser Klima. Also bei all diesen Kriegen, und das sind wahrhaftig Kriege, man erinnere sich doch an die ersten Bilder und ersten Events, die da mit Greenpeace stattfanden, gegen Walfänger und Ölverklapper und so weiter, sind sie mit ihren Schlauchbooten gegen diese Goliath-ähnlichen Stahlkolosse angegangen und wurden beschossen von der Besatzung. Das ist Krieg, ja, und haben aber so unglaublich viel bewirkt, dass es mittlerweile sehr, sehr schwer geworden ist, zumindest, nicht unmöglich, aber schwer geworden ist, Wale abzuknallen und Öl und Dreck ins Meer zu kippen. Ja, Japan hat immer noch seltsame Gesetze, dass sie sagen, okay, ja, auf internationalen Druck setzen wir den Walfang aus, aber zu Forschungszwecken werden wir es ja noch machen. Und dann haben sie Quoten, die dem kommerziellen Walfang mehr oder weniger entsprechen. Ja? Und was die Drecksverklappung in den Ozeanen angeht, sind natürlich die Reedereien unter Beobachtung, aber das viel größere Problem ist ja mittlerweile das Plastik in unseren Meeren. Und da sind wir wieder gefragt, jeder und jede einzelne von uns, indem wir einfach im Supermarkt sagen, wenn sie uns ein einzelnes Stück Torte in einer Hartplastikverpackung überreichen wollen an der Theke. Nein, so war das nicht gemeint. Ich will ein Stück Torte, aber ich will nicht unsere Ozeane damit vergiften. Packen Sie mir es ein in Papier. Und sagen Sie es Ihren Vorgesetzten, dass wir, die Kunden, das nicht wollen. Klar ist das peinlich mitunter. Und man hat sofort reflexartigen Widerspruch von links und rechts. Kennen Sie Grünzeugs nicht? Das propagiert, da ist der Ring. Und dieser ganze Wahnsinn. Aber mir ist da etwas Wunderbares passiert. Vor drei Jahren vielleicht habe ich angefangen, eben da so rumzumotschkern. Die haben schon immer die Augen gerollt, wenn der Göbel reingekommen ist. Und habe mit diesen ganzen Plastikwaren immer wieder thematisiert. Und eine Frau hinter der Theke, Backwaren, hat immer zu mir gesagt, ja, ich verstehe Sie, Herr Göbel. Und ja, aber was sollen wir machen? Wir sind doch nur kleine Verkäuferinnen. Womit sie einerseits recht hat. Andererseits habe ich ja aber gesagt, Sie können ja doch wenigstens Ihren direkten Kontakten, ich will nicht sagen Vorgesetzten, aber jene, die Kontakt haben mit der Zentrale in Salzburg, immer wieder berichten, dass die Kunden sich aufregen. Und Kunden, die sich aufregen, bleiben irgendwann mal aus. Also sagen Sie das denen. Und ich schwöre, nach ungefähr einem halben, soll es sein, Dreivierteljahr, kommt genau diese Verkäuferin strahlend auf mich zu und sagt, Herr Göbel, ich sag's Ihnen, wir sind schon vorn. Sag ich, was meinen Sie? Wir kriegen das schon durch mit dem Plastik. Es wird immer weniger. Sie reden schon in der Zentrale drüber. Wir schaffen das. Und da hab ich gewusst, also doch. Es lohnt sich also doch manchmal, sich in peinliche Situationen zu bringen. Da kommt dann was raus. Und wenn es sich um des Themas wegen und der Wichtigkeit des Themas wegen lohnt, da vielleicht ein bisschen ein Trottel aus sich zu machen. Ah, da habe ich mich gefreut. Also diesen Krieg gehen wir jetzt an und ich hoffe, dass wir ihn gewinnen. Dank auch vieler, vieler kluger und kreativer Köpfe. Da gibt es einen Typen, ich glaube, er ist Brite, bin mir nicht sicher, der ein fantastisches Verfahren erfunden hat, um Plastik aus dem Meer zu fischen. Und was man dann mit diesem Plastik im Upcycling wieder machen kann, ist ja mittlerweile allgemein bekannt und großartig. Also das geht von Design über Haushaltsgeräte, super Sachen einfach. Und nur weil manche Leute den Krieg angenommen haben und gesagt haben, wir rufen den Krieg aus gegen die Zerstörung unseres Planeten zum Beispiel. Und wenn wir das nicht konsequent machen und zeigen, dass es uns ernst ist, dann passiert eben das, und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt auch schon esoterisch irgendwie erwischt bin, sondern ich bleibe nach wie vor der große, große Zweifler und in gewisser Weise emotionaler Realist. Aber ich sage das, weil ich davon überzeugt bin. Dann nämlich erklärt die Natur uns ihren Krieg. Und so sieht das aus wie jetzt. Und da sind wir noch ganz gut davongekommen, weil wir sind hier, Deutschland, Österreich, Schweiz, wo es uns wirklich, wirklich gut geht. Und schon gar mir, der ich in Niederösterreich am Land wohne, eingehüllt von wunderbaren Menschen, die mir vom Traktor aus zuwinken und mir das Gefühl geben, wir sind eine Gemeinschaft in diesem Dorf und wir schaffen das. Deshalb mache ich auch diesen Report, weil ich sage, ja, es ist traurig, dass wir jetzt diese kleine Katastrophe oder für viele auch große gebraucht haben, um zum Beispiel dieses Gefühl der Gemeinschaft wieder zu entdecken und zu pflegen. In vielen, vielen Regionen dieses Landes war es ja nie weg. Man hat es nur nicht mehr bemerkt. Das war halt keine Schlagzeile wert. Jetzt ist es das sehr wohl. Und es ist, wiewohl es schade eben ist, dass wir offenbar diese Katastrophen brauchen, ist es doch umso wichtiger, dass wir jetzt sagen, so, postkatastrophal wollen wir das weiter behalten. Aber wir brauchen nicht immer einen Krieg, um uns zusammenzuhalten und zu wissen, dass wir als Gemeinschaft wahrscheinlich alles vermögen. Ja, das hat Gandhi gesagt, das hat Friedrich Raiffeisen gesagt, das haben alle die großen Humanisten gesagt, die gewusst haben, dass es natürlich für den Einzelnen immer mörderisch schwer sein wird, Wobei man dazu sagen muss, wir brauchen natürlich die einzelnen Stimmen, wir brauchen die Inspiratoren, wir brauchen die Anführer, jene, die uns mit der richtigen Emotion versorgen und vor allem mit der Sinnhaftigkeit und Verständlichkeit dessen, was wir jetzt wollen und tun und wo wir hinwollen. Die brauchen wir nach wie vor, einzelne Sondererscheinungen. Die sind dann wiederum von der Korruptionsgefahr bedroht und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich sind wir nur in der Gemeinschaft wirklich stark. Und das erfahren wir jetzt gerade wieder. Umso mehr rufe ich 75 Jahre nach Kriegsende auf, dass wir uns überlegen, ob wir denn irgendwann wirklich nochmal kapitulieren wollen oder ob wir nicht verloren gegangene Kriege schon im Vorhinein erkennen, wenn das nicht zu abgehoben ist im Zeit- und Raumkontinuum. Aber es ist doch mittlerweile möglich und da sind doch auch unsere AI-Kollegen vollkommen einig, dass natürlich auch der Krieg ganz klare algorithmische Hintergründe hat. Es gibt im amerikanischen Politsystem, vor allem also was FBI und CIA und all diese Agenturen angeht, ein Angstindikatorensystem, das nennt sich PIN, Pre-Indication Note oder, also das heißt ganz klare, erkennbare Anzeichen, dass eben ein Vorfall kurz bevorsteht. Also das gilt vor allem für terroristische und für, ja, also das ist ein Land, dem sind halt ein paar Präsidenten und ein paar Anführer weggeschossen worden und natürlich haben die sich darüber Gedanken gemacht. Und deshalb gibt es diesen Pre-Indication Notification oder so, also bitte googeln, der genau feststellt, wann mit Gefahr zu rechnen ist, was passieren muss, damit die Kräfte dagegen aufmerksam werden etc. Also ein ganzes System, ähnlich wie eine Ordnung von Punkten, die im Cockpit eines Flugzeugs beachtet werden müssen im Falle von Motor fällt aus oder was weiß ich. Ja, am Ende des Tages ist das natürlich alles insofern obsolet, als manchmal keine Zeit mehr ist, das alles durchzugehen und analytisch vorzugehen. Da gilt es, Entscheidungen sofort zu treffen, wie Captain Sullenberger, der damals diesen Flieger von JFK New York dann in New York am Hudson gelandet hat, weil Wildgänse ihm beide Motoren zerstört haben und er keine Power mehr hatte, um es zu irgendeinem Flughafen zu bringen. Übrigens, diese Auseinandersetzung, diesen Funkkontakt zwischen dem Captain in seinem Flieger, der keine Motoren mehr hatte, und dem Tower in, ich glaube, es war JFK, vielleicht war es LaGuardia, keine Ahnung, der ihm, dem Piloten, einen Lösungsvorschlag nach dem anderen machte. Kommt zurück, fliegt zu einem anderen näheren Flughafen, hier ist ein kleiner Segelflughafen, alles war nicht machbar und dann entschied sich eben Captain Sullenberger auf dem Hudson River zu landen, mitten in Manhattan. Sensationell, niemand verletzt, niemanden verloren. Und da gibt es eben den Funkverkehr, das ist der Inbegriff von cool. Jetzt sind wir ziemlich cool dran, weil wir seit 75 Jahren keinen Krieg mehr haben. Wenn wir uns umschauen und sehen, wie willfährig Menschen in ihre kleinen privaten Kriege hineingehen, sie regelrecht provozieren, es gar nicht erwarten können, wieder mit irgendjemandem in den Ring zu steigen, da muss man sich schon fragen, ist das jetzt eigentlich nur ein politisches, ein machtorientiertes Bedürfnis, dieser Krieg, oder ist das ein menschliches Bedürfnis? Und wenn wir damit umgehen, dass wir sagen, es ist ein menschliches Bedürfnis, dann, liebe Leute, müssen wir natürlich auch ganz klar feststellen, nein, es ist ein männliches Bedürfnis. In der Geschichte der Menschheit gab es keine Frau, die jemals einen Krieg begonnen hätte. Weder die erste Pharaonin Hatschepsut in Ägypten, noch Kleopatra, Helena hat ihn nicht begonnen, sie war nur Objekt des Krieges. So auch Kleopatra. Ja, ich weiß, es gab Frau Thatcher in den 80er Jahren mit dem Falklandkrieg, aber das war ein Missverständnis, eine Auseinandersetzung über ein Wochenende. Also das zählt und damit entschuldige mich auch schon bei den zwei, glaube ich, Opfern des Falklandkrieges damals, bei deren Angehörigen, aber ja, sorry, das zählt nicht, wenn wir jetzt über Kriege sprechen, wie wir sie kennen. Also es ist ein männliches Phänomen, ein männliches Bedürfnis und auch darüber werden wir dann nach der Krise zu sprechen haben. Wie haben wir Männer uns denn eigentlich verhalten? Was haben wir für unsere männliche Identität in dieser Krise alles gelernt? Was würden wir gerne mit hinübernehmen? Wie würden wir gerne sein und wie rüsten wir uns als Männer für die nächsten Herausforderungen, für die nächsten viralen Kriege und möglicherweise auch für die nächsten digitalen Kriege? Ich höre gerade einen unglaublich interessanten Podcast vom Harari, dem israelischen Top-Historiker, Bestseller der außerordentlichen Art, Dutzende Millionen von Büchern verkauft und gern gesehener Gast auf den internationalen Bühnen, in denen es um Weitergehen geht. Und der sagt oder beweist nahezu, dass natürlich jetzt neue Kriegsschauplätze sich auftun werden, unter anderem der digitale Raum und die Möglichkeiten, die es in Zukunft geben wird, für böse Menschen, andere Menschen zu unterdrücken, indem sie ihnen einfach das Wasser hacken oder die Nahversorgung hacken oder uns vom Internet trennen. Also darüber sind wir gut beraten, uns Gedanken zu machen und zu rüsten, damit wir auch da den Anschluss nicht verlieren. Harari sagt weiterhin übrigens, dass sich auch dort ein neuer Kriegsschauplatz möglicherweise einzurichten droht, wo Technologie und Biologie und Neurobiologie zusammenkommen. Insofern, als wir sehr bald in der Lage sein werden, natürlich auch ins Gehirn uns reinzuschalten, dort neue Leitungen zu legen, weil wir wissen, dass von diesem Zentrum in jenes Zentrum etwas fehlt, ein Missing Link da ist in der Befehlskette und wir deshalb vielleicht nicht wissen, wann wir aufhören sollen zu essen oder andere Suchtverhalten können dadurch überwunden werden. Das bedeutet aber auch, dass wir beeinflussbar sind. Und jetzt wird es sehr, sehr eng. Also solange wir uns den Kopf nicht aufbohren lassen, um da neue Leitungen zu legen, sind wir ja noch relativ gut geschützt davor. Aber was ist, wie es Elon Musk, dieses Genie aus Kalifornien, Tesla, SpaceX, Really Boring Company oder wie das, wie seine Company heißt, also ein wirklicher Macher, der arbeitet an dieser neurobiologischen Geschichte, wo Menschen neu verkabelt werden und aus dem Rollstuhl aufstehen können, wieder sehen können, hören können, schmecken können, also alle Fehlfunktionen in unserem Gehirn. Und wenn man das hört, sagt man, natürlich wollen wir das ran, treibt es voran, je schneller, desto besser, aber das Zeug kann auch in böse Hände geraten. Und darüber müssen wir auch sprechen, über die Kriegsschauplätze der Zukunft, wie wir uns als Menschen, als Humanisten dafür vorbereiten wollen oder besser gesagt dagegen vorbereiten wollen. Das, denke ich, ist unsere Pflicht, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dieser unglaublichen, nach wie vor heftig aufzuarbeitenden nationalsozialistischen Zeit und dass wir auch Früherkennung betreiben und wehret den Anfängen und wir sind mehr und was wir alles für Kampfrufe entwickelt haben. In diesem Sinn, beenden wir den Krieg gegen unser Klima, beenden wir den Krieg gegen unseren Planeten, beenden wir den Krieg gegen uns selbst. Leben wir in Frieden? Schauen wir aus dem Fenster, hören wir den Vögeln zu, die so glücklich sind, weil so viel weniger Gift in der Luft liegt und die Nächte immer länger und immer dunkler werden. Freuen sich so unsere Freunde, die Vögel. Und denken wir an uns, diese Gemeinschaft, die in den letzten Monaten wirklich, wirklich gut war. Ich bin stolz auf uns. Das war der neue Normalreport in Gedenken 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg. Bis dann, tschüss, macht es gut, wir schaffen das und gesund bleiben.